Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge unseres Podcastes Kurz gefragt. Heute soll es gehen um das Thema, wie viel Privates muss der Arbeitgeber im Büro oder am Arbeitsplatz eigentlich dulden? Arbeitnehmer sollen sich ja voll und ganz ihrer vertraglich geschuldeten Tätigkeit widmen. Dennoch muss es aber Ausnahmen geben und auch Privates muss natürlich erlaubt sein. Das leuchtet ja ein. Die Frage ist jetzt aber, wo sind die Grenzen und was kann der Arbeitgeber verbieten? Wie sehen beispielsweise eventuelle Sanktionen aus? Und was kann in welcher Form geregelt werden? Starten würde ich gerne, wie immer, mit einer Definition bzw. mit dem rechtlichen Rahmen. In welchem Rahmen bewegen wir uns rechtlich? Was ist grundsätzlich erlaubt?
Ja, der rechtliche Rahmen ist hier ganz klar der Arbeitsvertrag, den man ja schließt als Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber, mit seiner Arbeitgeberin. Und da wird die Tätigkeit ja bestimmt. Da weiß man also genau, was man tun muss. Und da gibt es auch noch das Direktionsrecht, das § 106 Gewerbeordnung. Damit eben ganz klar die Vorgabe, was muss ich machen als Arbeitnehmer, als Arbeitnehmerin, um mein Arbeitsentgelt zu bekommen. Ich muss also meinen Job machen. Und alles andere ist erstmal dann auch privat. Und auch wenn ich das am Arbeitsplatz tue, und möglicherweise erst recht natürlich dann, wenn mein Arbeitsplatz, wie das ja für heute, in heutiger Zeit für viele gilt, gar nicht mehr im Betrieb, im Unternehmen ist, sondern zu Hause. Also die ganz klare Trennung, die arbeitsvertraglichen Pflichten, die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis und alles andere ist dann eben privat und hat erstmal am Arbeitsplatz beziehungsweise im Arbeitsverhältnis nichts verloren.
Ein großes Problemfeld wird ja dann sicherlich, wenn wir dann noch drauf kommen, die Arbeitszeit selber sein, wie die definiert ist. Und auch da dann wieder die Frage, können wir vielleicht vorab mal kurz klären, wie sieht es eigentlich mit der Pause aus? Also was kann der Arbeitgeber da regeln?
Ja, also die Pausenzeiten, das ist ja auch ein Begriff, der definiert ist, der aus dem Arbeitszeitgesetz kommt. Pause ist immer eine Arbeitsunterbrechung, die ja auch der Erholung dienen soll. Da gibt es ja auch konkrete Vorgaben im Arbeitszeitgesetz. § 4 Arbeitszeitgesetz steht das drin. Da wird was geschrieben über die Ruhepausen, mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von 6 bis 9 Stunden. Und dann steigert sich das auch nochmal. Die sind ja auch regelmäßig unbezahlt und dementsprechend dann auch nicht mit der Arbeitsleistung in Verbindung. Da kann also dann Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer auch das machen, was er möchte, beziehungsweise privat etwas unternehmen bzw. privaten Tätigkeiten nachgehen.
So, dann gehen wir mal zurück in die Zeit, wo der Arbeitnehmer arbeiten soll bzw. seine Tätigkeit ausüben soll. Welche Kontrollmöglichkeiten gibt es da für den Arbeitgeber? Wie weit darf und vor allem sollte ein Arbeitgeber diese Zeiten überwachen?
Ja, interessanterweise, und das wird manchmal ein bisschen in der Diskussion über die Kontrollmöglichkeiten und auch das Kontrollbedürfnis von Arbeitgebern etwas in den Hintergrund gedrängt, ist es ja so, und das sagt auch die Rechtsprechung übrigens des BAG, grundsätzlich ist es natürlich ein Recht der Arbeitgeberin, des Arbeitgebers, die Arbeitsleistung des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin zu kontrollieren. Das ist ein ganz normaler Umstand, eine ganz normale Vorgehensweise. Manchmal hat man so das Gefühl, dass das schon ein unerlaubter Eingriff in die Privatsphäre sei, also dass das so angesehen ist. Das ist aber mitnichten so, sondern die Rechtsprechung sagt ganz klar, kontrolliert werden darf und muss möglicherweise sogar auch, Stichwort Compliance, wir hatten das ja auch schon mal hier das eine oder andere Mal im Podcast erwähnt. Und dann stellt sich dann natürlich die Frage, wie darf kontrolliert werden? Also mit welchen Möglichkeiten darf kontrolliert werden? Und da wird es häufig dann problematisch und auch rechtlich problematisch, wenn technische Kontrolleinrichtungen eingreifen, wenn man also zum Beispiel Software einsetzt, um das Arbeitsverhalten von Mitarbeitern online zu kontrollieren und so weiter und so weiter. Aber die Kontrolle als solche, zum Beispiel ganz klassischerweise das über die Schulter blicken des Vorgesetzten auf dem Schreibtisch, des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin ist natürlich erlaubt. Und das hat auch keine, in wie immer gearteten, rechtlichen Begrenzungen. Schwierig wird es immer dann, wenn technische Einrichtungen eingesetzt werden und heutzutage natürlich häufig Software, Überwachungssoftware ist da das Stichwort.
Naja, und so ein bisschen auch die Frage, inwiefern das Sinn macht, Druck zu vermitteln gegenüber dem Arbeitnehmer.
Absolut richtig. Das ist eine Frage der Unternehmenskultur. Ein Unternehmen, was in die Richtung einer Überwachungskultur geht, hat sicherlich ein Problem mit der Unternehmenskultur. Die ist nämlich dann häufig nicht mehr vorhanden in einem positiven Sinne. Im Allgemeinen ist es ja so, wenn ich mit motivierten Kolleginnen und Kollegen arbeite, dann ist das Kontrollbedürfnis und auch die Kontrollnotwendigkeit gar nicht so gegeben, weil die Leute ja ihren Job gerne machen. Das heißt, im Grunde genommen ist es immer schon ein Warnsignal oder kann ein Warnsignal sein für Unternehmenskultur, wenn ich als Management das Bedürfnis habe, verstärkt zu kontrollieren oder möglicherweise sogar darauf angewiesen bin, verstärkt zu kontrollieren. Das ist aber eine Schwierigkeit, sollte also in dem Sinne auch das letzte Mittel nur sein. Optimal ist es, wenn die Leute motiviert sind und ihre Arbeit gerne machen, da muss man auch nicht kontrollieren.
Noch viel schwieriger stelle ich mir das natürlich vor bei der mittlerweile sehr häufig vereinbarten Vertrauensarbeitszeit, denn da vermischt sich ja so ein bisschen das Private, also ich mit dem Beruflichen. Ich stelle mir gerade vor, im Homeoffice sitzt jemand, das Vertrauensarbeitszeit vereinbart und natürlich macht der Arbeitnehmer und darf es ja auch zwischendurch Privates. Wie kann oder könnte denn da kontrolliert werden, wenn der Arbeitgeber jetzt auf dieser Seite steht und sagt, ich möchte gerne schauen, was der Arbeitnehmer da konkret tut?
Das ist ein ganz interessantes und sensibles Thema. Ursprünglich kommt ja die Konzeption Vertrauensarbeitszeit aus der Zeit vor Homeoffice, also vor Corona. Nicht? Da wurde ja also gesagt, Mitarbeiter können zum Beispiel in einem bestimmten Arbeitszeitrahmen sich die Arbeit frei einteilen und dementsprechend aber im Betrieb eine sehr starke Zeitsouveränität ausüben. Das Ganze hat sich im Zeitalter von Homeoffice, zumindest für die Büroarbeitnehmer, auf eine ganz andere Basis natürlich gestellt, weil ja im Homeoffice jetzt häufig auch schon gesagt wird, das ist ja die permanente Vertrauensarbeitszeit, nicht? Weil ich auch im Homeoffice natürlich als Arbeitgeberin nicht permanent kontrollieren darf. Stichwort Eingriff auch in die Privatsphäre, weil sich ja im Homeoffice das Berufliche, das Dienstliche mit dem Privaten schnell vermischen kann. Aber auch hier gibt es natürlich einen Vertrauensvorschuss, der gegeben wird und der auch kontrolliert werden darf. Das machen ja viele Unternehmen mit zum Beispiel regelmäßigen Telefonkonferenzen oder regelmäßigen Team-Meetings online, dass darüber also versucht wird, die Arbeitszeit zu kontrollieren oder eine bestimmte Eingrenzung hervorzurufen. Es ist aber sicherlich ganz schwierig, die Vertrauensarbeitszeit, die im Homeoffice ja fast die Regel ist, so zu kontrollieren, wie das zum Beispiel im Betrieb der Fall war, weil da konnte man das ja zum Beispiel bei Zeiterfassung tun. Könnte man jetzt zu Hause auch noch, hat nur die Schwierigkeit, dass man es tatsächlich nicht vielleicht so umsetzen kann.
Haben Sie denn ein paar Fallbeispiele aus der Praxis, was Plakatives, also ich denke sofort an die Internetnutzung, das spielt jetzt da überhaupt keine Rolle, ob das im Büro passiert oder zu Hause, aber das ist ja so der Klassiker, dass ein Arbeitnehmer da sitzt und privat surft. Gibt es da herausragende Entscheidungen oder was aus der Rechtsprechung?
Ja, im Grunde genommen ist es immer so, dass in den klassischen Konstellationen ja die Kontrolle oder auch dieses Wechselspiel zwischen Vertrauen und Kontrolle immer dann stark war, wenn die Arbeitnehmer den Betrieb verlassen. Nicht? Das ist also zum Beispiel klassischerweise auch im Außendienst gibt es diese Beispiele, wo gesagt wurde, naja, wollen wir das denn mal nachvollziehen, ob der Kollege, der da sagt, er ist zum Kunden unterwegs, wirklich zum Kunden fährt oder ob er den einen oder anderen Abstecher nochmal mag, zum Beispiel um ein zu kaufen oder vielleicht die Kinder in die Schule zu bringen oder von der Schule abzuholen oder ganz was anderes zu tun. Das sind auch klassische Bereiche, wo ja kontrolliert wurde, klassischerweise teilweise auch mit technischen Einrichtungen. Dann hatten Sie ja schon richtigerweise genannt, Internetnutzung, auch ein ganz klassischer Fall. Aber auch andere Dinge, die da eine Rolle spielen können und die da sicherlich mit Kontrolleinrichtungen was zu tun haben, immer dann, wenn die Leute den Betrieb verlassen oder so ein wenig aus der direkten Kontrolle des Unternehmens rausgehen.
Vermutlich wird das auch häufig als Bagatelle gesehen und die Arbeitnehmer glauben, dass man sich da auch relativ frei bewegen kann. Aber man muss eigentlich relativ deutlich sagen, dass das ein Arbeitszeitbetrug ist, oder?
Absolut. Man muss allerdings auch dazu sagen, wie Sie gerade angesprochen haben, dass es von vielen Unternehmen eben geduldet wird. Und häufig, und da kommen wir wieder auf das Thema Unternehmenskultur zurück, häufig wurde es ja auch so gesehen, dass man gesagt hat, naja, wir sind eben ein bisschen liberaler und drücken das eine oder andere Auge auch mal gerne zu, wenn die Leistung stimmt, nicht? Also wenn die Leute die Top-Performer sind, dann tolerieren wir vielleicht auch mal Dinge, die in anderen Zusammenhängen schon zum Beispiel in einer schwierigen Situation geendet werden, mit dem Extrem auch Arbeitszeitbetrug. Das ist letztendlich immer eine Frage, inwieweit ich das dann irgendwann wieder zurückführen muss auf das ursprünglich Gewünschte. Nämlich ganz klar, wo man eben sagen muss, ohne Arbeit kein Entgelt und alles das, was nicht als Arbeitsleistung beim Unternehmen ankommt, darf ja nicht bezahlt werden. Und wenn das Unternehmen für etwas bezahlen soll, wo keine Arbeit erbracht wird, dann ist es, wie Sie gerade schon richtig sagten, der klassische Arbeitsleistung. Zeitbetrug.
Ich würde gerne das konkludente Dulden, was Sie angesprochen haben, nochmal aufgreifen und da die Frage stellen, wie problematisch ist das eigentlich, wenn ich bestimmte Verhaltensweisen ja möglicherweise wirklich ganz bewusst geduldet habe als Arbeitgeber, die dann aber irgendwann nicht mehr gewünscht sind. Also kann man da auch jederzeit widerrufen, beziehungsweise wie ist die Beweislast eigentlich für die Behauptung, dass das jetzt so geduldet wurde oder auch nicht?
Ja, interessanterweise ist die Rechtsprechung da zurzeit immer noch relativ arbeitnehmerunfreundlich, nicht? Also das Unternehmen ist eben doch sehr stark in der Position, auch solche, ich nenne das jetzt mal Vergünstigungen, solche Duldungen, wo man also das berühmte Auge zugedrückt hat, auch wieder zurückzunehmen. Und das kann auch ohne weiteres passieren. Die Rechtsprechung sagt, naja, also bis da einmal so ein Vertrauenstatbestand entsteht, wo der Arbeitnehmer sagt, kann, naja, das war schon immer so und das soll auch immer bitte schön so bleiben. Da sind die Anforderungen sehr hoch. Da ist die Rechtsprechung also arbeitnehmerunfreundlich, arbeitgeberfreundlich. Und dementsprechend ist da auch die Beweislast beziehungsweise die Gewichtung verteilt. Das Unternehmen kann mehr oder weniger jederzeit sagen, ich nehme das zurück und möchte das jetzt wieder gemäß dem Arbeitsvertrag durchführen. Und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin können sich nicht darauf verlassen, dass das ad ultimo eben so bleibt, dass also ad ultimo das Auge zugedrückt wird.
Ich würde gerne zum Abschluss dieser Folge, wie so oft, nach den Reaktionsmöglichkeiten der Arbeitgeber fragen. Was gibt es denn auch da wieder ein Klassiker abseits der Abmahnung und der Kündigung? Welche Rolle spielen da die Verhältnismäßigkeit?
Unser Credo ist es ja hier immer, dass wir sagen, Abmahnung und Kündigung, und das ist ja auch letztendlich von den Gerichten immer so in den Vordergrund gestellt, soll bitte immer das letzte Mittel sein. Das heißt, vor jeder schweren Sanktion wie Abmahnung oder Kündigung steht ja das Personalgespräch und die offene Kommunikation und auch die offene Kommunikation der Erwartung des Unternehmens. Das heißt also, wenn es eine bestimmte Praxis gegeben hat, die man ändern muss oder will, und das vielleicht auch zum Nachteil der Mitarbeiter, also das berühmte Auge, was man zugedrückt hat, das soll jetzt eben nicht mehr zugedrückt werden. Da muss man das offen kommunizieren, da muss das in Personalgesprächen thematisiert werden. Die Mitarbeiter müssen wissen, was von ihnen erwartet wird. Und erst dann, wenn klar kommuniziert ist, was die Erwartung ist, es Verstöße gibt, dann ein ernstes Personalgespräch. Und wenn da nichts mehr hilft, Abmahnung oder Kündigung, aber bitte doch immer nur als letztes Mittel.
Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lellay. Mit diesem Appell schließen wir diese Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.